On the Pitch, der Sportpodcast mit Benny und David.
Hallo und herzlich willkommen zur 81. Episode von On the Pitch, der Sportpodcast. Ja, heute fange wieder ich an. Das hat einen Grund, und zwar, dass wir wieder ein bisschen mehr in die Darts-Richtung gehen. Und da ist es ja fast schon traditionell so, dass ich beginne. Dennoch begrüße ich natürlich auf der einen Seite Benny.
Moin zusammen.
Und auf der anderen Seite unseren Gast, unseren hochgeschätzten Gast von DAZN, den Kommentator, der unter anderem für die Fußball-Bundesliga, aber auch eben für Darts zuständig ist. Vielleicht habt ihr ihn beim Darts-WM-Finale gesehen. Hallo, Tom Kirsten.
Moin, auch von mir.
Ja, genau. Bevor wir so ein bisschen in die Darts-Richtung einsteigen, müssen wir auf jeden Fall die Chance nutzen und einen in der Sportberichterstattung aufstrebenden jungen Herrn mal ein bisschen genauer kennenlernen, Benny. Und ich denke mal, da fangen wir erstmal so ein bisschen an und bewegen uns so im allgemeinen Sport, bevor wir so uns explizit auf den Darts zubewegen, oder?
Ja, genau. Und da ist natürlich besonders interessant, Tom, wie du vielleicht deinen Weg überhaupt zum Sportinteresse hin bewegt hast. Also welcher Sport war so der Auslöser, mit dem alles angefangen hat bei dir?
Ja, das ist vielleicht ein bisschen langweilig. Ich würd gerne ein bisschen abgespaced jetzt irgendwas erzählen, aber im Prinzip hat es bei mir mit Fußball begonnen. Von klein auf gespielt, irgendwie durch familiäre Beziehungen irgendwie auch öfter mal im Stadion gewesen, von klein auf. Ich komme aus Hamburg, war dann im Volksparkstadion beim HSV, zu guten Zeiten noch, und bin da so ein bisschen reingerutscht. Und und dann hat mich so die Faszination Sport einfach nicht mehr losgelassen. Halt selber sehr lange Fußball gespielt, irgendwann auch mit Tennis begonnen. Mein Vater war eine Zeit lang mal Stadionsprecher beim HSV dann sogar, und somit bin ich dann so ein bisschen da ein bisschen enger noch mit dem Verein verbunden gewesen, so dann auch immer mal wieder reingeschaut. Meine beiden Eltern haben sich beim Radio kennengelernt, haben am Radio beide gearbeitet, dementsprechend bin ich dann so ein bisschen in die Journalismusbranche, ja, gar nicht zwingend reingerutscht. Das habe ich schon alles selbst so entschieden. Das war jetzt nicht so vorgelegt. Meine Schwester zum Beispiel macht was komplett anderes. Aber ich habe mich dafür immer interessiert und irgendwie gesagt, sportlich reicht es vielleicht nicht für die eigene Karriere. Von daher muss es dann vielleicht am Spielfeld oder am Platzrand sein. Und dann habe ich mich dann über diverse Praktika und auch eigene Blogs und so weiter und so fort dann dafür entschieden, Sportjournalismus zu studieren. Habe das dann gemacht in Hamburg und bin dann über einen Kommiliton von mir, vielleicht sagt dem einen oder anderen Sportfan der Name auch was, Freddy Harder, der macht bei uns auch viel Bundesliga und Basketball unter anderem, mit dem habe ich zusammen studiert, und der ist dann im Zuge seines Praktikums oder seines Praxissemesters damals zur Saison gekommen, das ja erst 2016 so richtig auf die Beine gestellt wurde. Und und dann hat er gesagt, hier ist ein junges, frisches Team und komm doch her. Und dann habe ich das gemacht und bin seinem Ruf gefolgt. Er hat natürlich ein gutes Wort für mich einlegen können. Und so hat sich das Ganze dann entwickelt.
Bei uns ist es, glaube ich, auch so, dass der Fußball da schon ausschlaggebend war. Vielleicht bei mir zum Beispiel Formel 1 und Skispringen noch so ein bisschen mit dabei. Aber klar war der Fußball durchaus prägend. Gab es da so eine Gestalt, die du irgendwie als ein Idol bezeichnen würdest, sowohl auf dem Spielfeld als auch vielleicht neben dem Spielfeld, gerade wenn du da vielleicht schon die ein oder andere Persönlichkeit recht früh kennengelernt hast, gerade wenn du jetzt erwähnst, dass deine Eltern beide in der Medienbranche tätig waren oder dein Vater sogar Stadionsprecher war. Und das ist ja echt eine coole Sache.
Direkt fällt mir im Prinzip gar keiner ein, den ich jetzt als das Vorbild irgendwie gesehen habe. Aber klar, wenn man klein ist, dann guckt man schon auch auf und bewundert auch Leute. Und natürlich, wenn man jetzt mal zum Sportjournalismus denkt, natürlich die bekannten großen Stimmen, die man dann immer gehört hat bei den Europameisterschaften, bei der Weltmeisterschaft. Also wenn man jetzt mal den Journalismus dann mit dazu nimmt, Da gibt es sicherlich einige Namen, Gerd Gottlob beispielsweise, oder die ganz alten Recken unserer Zeit, die man dann immer gehört hat, Fritz von Thurn und Taxis und so weiter und so fort. Das sind natürlich schon Namen einfach, die auch prägen, so in dem Bereich. Und sportlich, man kann, glaube ich, unschwer raushören, dass ich mit dem HSV aufgewachsen bin. Ich habe es mir nicht ausgesucht, aber so ist es. Nein, ich mache das ja auch gerne und da gibt es natürlich Spieler früher, die ich irgendwie gemocht habe. Ich habe komischerweise so in meiner persönlichen sportlichen Laufbahn habe ich mich so vom Torwart in der G-Jugend zum Stürmer entwickelt und habe eigentlich quasi alle Positionen durchgemacht. War immer ein großer Fan von Daniel van Beuten damals beim HSV, weil ich seine Art und Weise irgendwie mochte. Und ja, also ich könnte jetzt viele, viele, viele verschiedene Namen aufzählen. Also Vorbild ist immer eine schwierige Sache, so als Typ, aber so als wenn man wirklich einen Lieblingsspieler sucht, vielleicht so auch über die letzten Jahre hinweg, bin ich großer Fan von Albin Ekdal tatsächlich.
Okay. Ja, vielleicht nochmal, um kurz auf die Sportberichterstattung und deinen Weg dahin zurückzukommen. Gerade weil wir jetzt auch den Vergleich haben, weil wir im Dezember ein Interview mit Gerhard Leinauer, Skisprungkommentator bei Eurosport, hatten. Der hat erzählt, dass eben gerade auch viele bei Eurosport tatsächlich ja, noch frei angestellt sind, beziehungsweise ja, freie Mitarbeiter sind. Ist das bei The Zone ähnlich oder bist du da tatsächlich fest angestellt und lief das auch wirklich so geradlinig, wie es jetzt so konkret am Anfang bei dir sich angehört hat?
Nee, also gerade im Kommentatorenbereich, die Frage kommt ja auch häufig an mich speziell, sind sehr, sehr viele freiberuflich unterwegs. Merkt man ja schon daran, dass man manche Stimmen auch auf verschiedenen Sendern einfach hört. Ja. Ich persönlich bin festangestellt. Ich habe auch gar nicht als Kommentator bei uns angefangen oder in der Position, in der ich mittlerweile tätig bin. Das war tatsächlich so, dass eine junge Redaktion aufgebaut wurde, eine sportaffine Redaktion, aber auch eine, die viele Dinge kann, also selbst auch schneiden. Das beste Beispiel sind eigentlich immer so Highlights von Spielen, also gerade von Spielen, wo man vielleicht nicht die Live-Rechte hat. Zuletzt ja auch in der Bundesliga und zweiten Bundesliga so gewesen bei uns, dass man da einfach auch Leute gesucht hat, die als VJ agieren können, also selber die Highlights schneiden und dann auch direkt im Anschluss noch selbst vertonen und halt die technischen Fähigkeiten auch so ein bisschen haben. Und da ist eben die junge Generation eine, die damit ja irgendwie ein bisschen aufwächst. Und wir haben das im Studium auch schon gelernt. Von daher, genau, ist das so ein bisschen das, warum man mich dann vielleicht auch ausgewählt hat 2017, als ich angefangen habe bei The Zone, aus Hamburg dann nach München gekommen bin. Genau, und dann habe ich erstmal ganz bunt in der Redaktion gearbeitet, in vielen verschiedenen Facetten für viele verschiedene Sportarten. Also es ist natürlich nicht nur Fußball bei mir, es sind auch viele andere Sportarten. Also der Klassiker eigentlich, sonntagmorgens im Bett irgendwie Wintersport geguckt und so, das gehört natürlich auch immer dazu. Oder auch Darts, da werden wir ja auch noch drauf zu sprechen kommen. Also genau, da war eine große Bandbreite da und dann hat sich das erst so ein bisschen entwickelt bei mir, dass es dann so ein bisschen in die Richtung gegangen ist, in der ich jetzt aktuell tätig bin. Aber genau, ich bin festangestellt, aber es gibt sehr, sehr viele Kollegen, die auch freiberuflich unterwegs sind.
Genau, aber das klingt doch auf jeden Fall so danach, dass du dich eben nicht nur auf Fußball konzentrierst, sondern wirklich die Vielfalt des Sports abdeckst. Da ist erst eine Parallele zu uns auf jeden Fall da. Und ich denke mal, dass es dieses Jahr auch wieder dazu kommen wird, dass du das ein oder andere Dartspiel, wenn Elmar Pauke auch mal seine wohlverdienten Pausen nach langer Kommentatoreneinsatzzeit hat, auch Darts am Mikrofon bist. Und auch da sieht man ja, dass du jetzt am Montag zum Beispiel im Fußball aktiv warst, im FA Cup zum Beispiel Rangnick gegen Gerard kommentiert hast und auf der anderen Seite dann natürlich auch Darts kommt. Wie ist so die Begeisterung da entstanden? Wie hast du dich mit dem Darts-Fieber oder mit dem Darts-Virus, sollte man vielleicht im Moment nicht sagen, aber wie ist da deine Infektion zustande gekommen?
Ich glaube auch wie bei vielen, ich kann euch jetzt kein genaues Datum sagen oder kein genaues Alter, in dem ich da war, aber ganz klassisch um die Weihnachtszeit herum, als man noch ein bisschen jünger war, durfte man dann vielleicht auch ein bisschen mehr vom Fernseher sitzen und wirklich total klassisch WM geguckt im Fernsehen, Elmar Pauke gehört als Stimme und da irgendwie so die Faszination entwickelt. Vorher natürlich irgendwie mal in irgendeinem Rahmen mal ein paar Darts geworfen, aber genau dadurch da so ein bisschen dazu gekommen, mir dann ein Jahr später zu Weihnachten die Scheibe gewünscht und dann angefangen, selbst ein bisschen zu spielen und irgendwie so die Begeisterung dafür aufgebaut. Ich finde das sowieso immer ganz spannend, wenn man sich mal ein bisschen auseinandersetzt mit einer Sportart, das kann sonst was sein, und ein bisschen eintaucht, so in die Faszination, dann glaube ich, passiert es schnell, selbst wenn man das gar nicht so erwartet, dass man doch auch ein Stück weit da so reinrutscht und dann doch ein bisschen näher dran ist, als man eigentlich denkt. Gutes Beispiel vielleicht, ich war nach dem Abi 2013 war ich in den USA und habe da auch Verwandte, die ich da besucht habe, und der eine ist da großer Baseball-Fan. So. Und ich konnte mit Baseball überhaupt nichts anfangen und war dann in San Francisco auch mal beim Baseball und habe irgendwie ein cooles Spiel gesehen und danach irgendwie, die spielen ja gefühlt 8-mal am Tag, und dann habe ich irgendwie gefühlt am Abend oder am nächsten Tag sofort das nächste Spiel geguckt und war dann irgendwie plötzlich so drin. Und als ich dann irgendwie zurückkam und wieder hier in Deutschland war, da habe ich erstmal geguckt, okay, wo kann ich eigentlich das nächste Spiel gucken? So ganz komisch. Das ist dann wieder ein bisschen verflacht, weil ich dann doch nicht so den Anschluss gefunden habe. Aber genauso war es dann irgendwo auch mit Darts dran geblieben und dann die Faszination entwickelt.
Ja, und da war ja natürlich auch Emma Polke ein großer Faktor, glaube ich, auch für die spätere Popularität in Deutschland. Erst bei Sport 1 natürlich mit Shorty Seiler, was sich dann ja auch zusammen zu The Zone entwickelt hat. Was natürlich auch für ihn, glaube ich, ja, einfach sehr attraktiv war, weil er noch mehr Turniere kommentieren konnte. Ja, und vielleicht können wir dann auch direkt zur WM gehen, zum eigentlichen Teil dieser Folge. Und ja, es war ja eine Weltmeisterschaft, die grundsätzlich auch im Zeichen des Coronavirus stand, leider. Wir blieben eigentlich von Anfang an nicht verschont. Zwei International Qualifier, die direkt nicht zur WM reisen konnten. Zum einen der Südafrikaner Charles Losba, zum anderen, ich glaube, der Spanier Rodriguez, die beide nicht anreisen konnten. Auch im Turnier gab es dann mehrere Infizierte. Barney, Gott sei Dank, nach seinem Zweitrundenspiel. Chizzy fiel aus und Michael van Gerwen wollte eigentlich bei der WM nach einem eher durchwachsenen Jahr wieder angreifen. Also zwischenzeitlich hat man wirklich die Angst gehabt, dass es vielleicht tatsächlich zu einem Abbruch kommt. Wie standest du grundsätzlich zu diesen Debatten eigentlich?
Ich glaube, da muss man, was man sonst ja nicht machen sollte, muss man ein bisschen mit zweierlei Maß messen, beziehungsweise das aus zwei Blickrichtungen betrachten. Also zum einen, und das ist mir, glaube ich, ganz wichtig, das auch voranzustellen, ist natürlich meine persönliche Meinung, die da auch heißt, so in der Art und Weise mit den Fans, mit den steigenden Infektionszahlen, mit den Corona-Fällen, war das schon alles eine heikle Nummer, das so durchzuziehen. Ich glaube, die PDC wollte es dann irgendwann auch durchziehen. Da hätten sie früher den Absprung finden müssen oder das von vornherein vielleicht auch anders gestalten. Aber was auch total wichtig ist zu verstehen, ist, dass der Blick von uns aus, wir haben hier ja in Deutschland auch immer strenge Maßnahmen, auf England ein anderer ist als aus England selbst heraus. Also die Engländer, mein Cousin zum Beispiel, der lebt in London, ich habe auch ein paar Freunde, die da leben, der hat auch gesagt, das ist da... Ist da ein bisschen anderer Blickwinkel auf die ganze Nummer und auch gerade was die Fans angeht, das hat ja die PDC auch immer selbst gesagt, wir verfolgen hier den Ansatz, auch was die Fans angeht, wir haben die Regeln, es gab ja 3G und jeder ist für sich selbst verantwortlich. Klar, das ist immer riskant und da gibt es sicherlich auch viele Punkte, die dagegen sprechen, aber im Prinzip war auch jeder Spieler für sich selbst verantwortlich. Es gab nicht diese Bubble, die es ja auch zeitweilig im letzten Jahr oder auch in 2020 immer mal wieder gab bei Turnieren, wo man wirklich die Spieler hat testen lassen und dann waren sie ja in den im Hotel im Prinzip und durften das auch nicht verlassen. Es war so, dass jeder Spieler auf sich selbst gestellt war, auch raus durfte theoretisch. Aber ich denke, das sind ja alles auch Profis, also zum großen Teil zumindest. Und es geht da um viel, viel Geld und deswegen ist jeder seiner eigenen Verantwortung auch irgendwo bewusst. Und ja, ich finde es dann eher schwierig, wenn man dann vielleicht auch in sozialen Medien irgendwie sieht, dass dann Spieler auch gerade, klar, es ist Weihnachten, ne, man will deine Familie und so vielleicht auch sehen, die sind dann vielleicht auch angereist oder mitgereist, aber ich finde es dann schwierig, wenn man irgendwie sieht, dass die dann unterwegs sind oder vielleicht noch im Restaurant irgendwas essen und so. Das ist halt das Risiko, dem setzt du dich dann halt irgendwo aus. Also das muss man dann halt vielleicht wissen. Ich persönlich hätte es vielleicht grundsätzlich anders gehandhabt, aber ja, das war halt so, wie es war. Und am Ende, glaube ich, wenn wir mal den sportlichen Aspekt nehmen und uns darauf konzentrieren, hat uns die WM ja trotzdem viel geliefert.
Ja, ich denke auch. Da hat man am Anfang echt so ein bisschen, ja, auch mit weiterem Turnierverlauf natürlich echt Magenschmerzen gehabt, was da so abgeht. Und am Anfang ist mir aufgefallen, vor Barneys erstem Spiel war er mit der Erste, glaube ich, der mit Maske überhaupt auf die Bühne gegangen ist. Das ist mir aufgefallen und nachhaltig im Gedächtnis geblieben. Danach hat sich das so ein bisschen verlaufen, als dann die ersten Fälle aufkamen. Und ich würde sagen, nach der ersten Unterbrechung gehen wir dann ins sportliche Geschehen ein, weil das lassen wir natürlich nicht zu kurz kommen von dieser Darts-WM, die hinter uns liegt. Die Q-School hat ja auch schon begonnen, da war Benny schon fleißig in den letzten Tagen. Und ansonsten, ja, Tom darf gerne sagen, wo er sich auf Social Media finden lässt. Und dann lassen wir unsere Hashtags noch fallen.
On the Pitch. Der Sportpodcast mit Benny und David.
Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung mit Tom Kürsten im Interview und wir wollen gleich auf die Darts-WM schauen. Alles Weitere, was jetzt in den nächsten Tagen mit Darts so ansteht, die Q-School steht an, da geht es darum, wer sich die nächsten Tourcards holen kann, könnt ihr natürlich verfolgen bei uns, bei Twitter und bei Instagram, @onthepitch_pod. Da wird vor allem Benny euch auf dem Laufenden halten, was da in den nächsten Wochen so passiert. Und Tom, dich kann man sicherlich auch bei Social Media finden.
Exakt, Tekestinho ist mein Name bei Instagram und Twitter. Ist auch immer die Frage, so ein bisschen, Arquestinho, ist das der Möchtegern-Brasilianer? Es ist kein Scherz, tatsächlich, meine Oma ist tatsächlich Brasilianerin gewesen, okay. Leider nicht mehr am Leben, aber deswegen ist die Verbindung zumindest ein bisschen, möchte ich sagen, realistischer als vielleicht bei anderen.
Ja, gut, dann starten wir doch mal direkt in die WM rein, denn wie ihr schon richtig sagt, es gab ja auch ordentlich Gesprächsstoff eigentlich über das Spielerische. Und die WM hatte wieder viele positive Geschichten geschrieben, wenn wir schon fernab von Corona sind. Zum einen würde ich sagen, ja, Tom, was sind so vielleicht deine Überraschungen? Was hat dich am meisten überrascht in diesem Turnierverlauf?
Also klar, wenn man so auf die WM als Ganzes guckt, sicherlich gab es ja ein paar Rekorde, die gebrochen wurden. Unter anderem gab es die meisten 9 Darter während einer WM, 3 Stück. Das war sicherlich auch so ein bisschen der Trend der letzten Jahre. Das hat man ja auch gesehen, selbst wenn ihr eben auch die Q-School angesprochen habt. Selbst bei der Q-School sind ja im vergangenen Jahr, glaube ich, 2, 3 9 Darter sogar gefallen. Also da sieht man auch, dass einfach so diejenigen, die so hinter der Weltspitze kommen, immer näher ranrücken, immer höheres Niveau spielen können. Das ist sicherlich so das, was einem so als erstes hängen bleibt. Da natürlich es gibt ja immer wieder Geschichten, die eine WM schreibt. Der Willie Borland, der den 9 Darter dann im Decider wirft, in seinem Match gegen Bradley Brooks. Aber auch so Dinge, die dann immer wieder aufs Neue überraschen, so was auch der Elipelli ausmachen kann für manche auch erfahrene Spieler, die vielleicht das Jahr gar nicht so stark bestritten haben. Und dann plötzlich sind sie wieder voll da und können in bestimmten Momenten dann plötzlich voll da sein. So ein Gary Anderson beispielsweise, von dem man das gar nicht so zwingend erwartet hätte, so wenn man aufs Jahr guckt, wenn man vielleicht auch auf die letzten Jahre guckt. Aber wieder stand er in einem Halbfinale, also das ist, und hat auch ein riesen Match geliefert. Also das ist natürlich überraschend. Dann gibt es natürlich auch Namen, die zu überraschen wussten. In Callum Ritz zum Beispiel, der natürlich eine fantastische WM gespielt hat. Auch aus deutscher Sicht hat beispielsweise Flo Hempel ja auch gezeigt, dass da wieder neue Namen nachkommen, neue Gesichter nachkommen. Also da gibt es viele, viele Überraschungen, wenn man es so nennen möchte.
Ja, auch gerade definitiv.
Gerade das Abschneiden der deutschen Athleten war natürlich auch schon echt beeindruckend. Also wir hatten im vergangenen Jahr mit Gabriel Clemens das erste Mal das Achtelfinale für uns, für einen deutschen Spieler. Und dieses Jahr hat es leider nicht gereicht. Das hängt vielleicht auch auf der einen Seite mit dem kleinen Lospech in der ersten Runde ab. Aber auf der anderen Seite muss man schon sagen, das war auf jeden Fall eine starke Leistung. Florian Hempel hat Vandenberg geschlagen, das hast du eben schon angesprochen. Und gegen einen Johnny Clayton musste sich Gabriel Clemens dann schon echt strecken. Und da weiß ich nicht. Hast du so einen, wo du sagst, bei dem war ich mir jetzt am ehesten zufrieden mit der Leistung bei den deutschen Athleten, oder sagst du, ich will da keinen herausheben?
Ja, ich glaube, das ist so ein generelles Thema, was wir, da zähle ich ja uns, also ihr als euch als Podcast, uns als The Zone und so auch mit natürlich mit hinein. Man muss immer aufpassen, und was natürlich immer schnell passiert, ist klar, rund um Weihnachten, rund um die WM wird Darts hochgehypt, so, das ist klar, die Zahlen steigen höher, das hilft der Sportart auch ganz enorm, das ist ja auch gut so, soll ja auch so sein, aber es ist dann immer schnell so, dass von den Deutschen viel erwartet wird, dann kommt was, das haben wir ja auch im Jahr davor gesehen, als Gabriel Clemens Peter Wright zum Beispiel geschlagen hat, So, dann war es auch, dann war Gabriel Clemens unser nächster Weltmeister. Ne? Das stand dann direkt irgendwie, ich glaube, es stand in der Bild oder irgendwo. Dieses Jahr war es mit Flo Hempel auch nicht anders. Dann hat er die Fünf der Welt, Dimitri Vandenberg, rausgenommen, der ja auch kein schlechtes Spiel gemacht hat, das muss man auch nochmal dazu sagen, und hat eine gute Leistung erzielt und dann war er plötzlich Favorit in seiner nächsten Partie gegen Raymond Smith, so, und dann hat, ich will jetzt auch keine Zeitung nennen oder so, aber dann habe ich auch wieder Schlagzeilen gelesen, kommt der nächste Darts-Weltmeister aus Köln, so, und der Kölsche Jung, obwohl er ja eigentlich übrigens gar kein Kölsche Jung ist, aber da wird dann immer viel draus gemacht und da muss man ein bisschen aufpassen. Ich finde, das hilft der Sportart ganz enorm, dass natürlich Aufmerksamkeit da ist, aber die Erwartungen dürfen nicht zu hoch gehängt werden. Deswegen möchte ich, glaube ich, auch selbst gar keinen herausheben. Klar, Flo hat eine super WM gespielt. Gaga hat sein Auftaktmatch zumindest souverän gewonnen. Also Fabian Schmutzler, 16 Jahre alt, hat bei der WM gespielt. So, ne? Also auch der hat ein gutes Match abgeliefert, auch wenn er klar rausgegangen ist. Also ich will da jetzt kein positiv wie negativ herausheben.
Ja. Kann ich gut nachvollziehen. Das stößt mir auch bei jeder Weltmeisterschaft ehrlich gesagt wieder auf, dass, okay, ist ja teils verständlich, dass der Fokus wirklich bei den Medien auch auf der Weltmeisterschaft liegt. Das ist das größte Turnier, das ist das Turnier, wo am meisten Preisgeld ausgeschüttet wird, wo es um die Wurst geht, in Anführungszeichen. Aber die Erwartungen sollten vielleicht auch auf dem gesamten Jahr liegen. Also wenn man jetzt gerade zum Beispiel auf Martin Schindler guckt, der ein grandioses Jahr hatte, nachdem er seine Tourcard verloren hatte. Hat sich die Tourcard direkt wieder zurückgeholt, hat einen Neuner geworfen, hat gegen Van Barneveld 120 in der Q-School gespielt und spielt auf der Pro Tour in, ich glaube, 10 Pro-Tour-Turnieren in Folge sich Minimum in die Top 16 oder Top 32. Also gewinnt jeden Tag auf dieser Tour, auf diesem maximalen Niveau, gewinnt jeden Tag 2 Spiele. Und wenn man dann diese Konstanz sieht, klar, er hat wieder die Leistung leider nicht auf die große Bühne bekommen, aber diese Schritte gehen in die richtige Richtung und da möchte ich eigentlich auch keinen der Namen, die jetzt aus deutscher Sicht bei der WM dabei waren, außen vor nehmen. Gabriel Clemens stand auf der Pro Tour genauso wieder in dem Finale. Da fehlt nur dieser, wenn du so willst, der letzte Schritt, um auch auf der ganz großen Bühne endlich diese großen Dinge mal zu gewinnen. Und ich glaube, da war auch dieses Jahr ein großer Richtwert, dass wir da nicht nur einen Deutschen haben, der da gegen die Top Guns gewinnen kann, sondern wir haben da mittlerweile 4, 5 Spieler auf der Tour schon, die da wirklich eigentlich jede Woche für Furore sorgen könnten.
Ja, zu 100%. Das ist genau das. Also auch jetzt, wenn die Q-School auch gerade läuft, es wird auch wieder neue geben, die danach kommen. Es gibt auch viele gute, die schon gerade, das hat man ja auch ganz gut verfolgen können. Und das ist ja immer so ein bisschen dieser Unterschied zwischen Pro Tour, also diesen Floor-Turnieren und dann den großen Bühnen, wo die große Aufmerksamkeit da ist, die WM natürlich als das Highlight vor Fans, vor vielen Kameras, mit vielen Medien. So, da braucht es dann immer noch 1, 2 Schritte mehr, um da dann das gleiche Niveau performen zu können. Und jetzt in den letzten beiden Jahren fand ich ganz interessant, da wurden ja dann auch viele, viele Turniere online, virtuell gespielt, zu Hause. Und da gibt es einige, die sich natürlich enorm wohlfühlen, im eigenen Wohnzimmer, in der eigenen Küche zu spielen. Und da gibt es einige, die richtig, richtig gutes Niveau spielen können, auch hier bei uns in Deutschland. Und da werden auch wieder welche nachkommen. Also das hilft ja dem Sport. Aufmerksamkeit hilft dem Sport und es werden wieder neue Leute kommen. Und ich meine, Fabian Schmutzler ist 16 Jahre alt. Der hat so vor 5 Jahren, da, wo wir wahrscheinlich schon im Darts-Fieber waren, hat der noch gar keinen Pfeil in der Hand gehabt. So. Und dementsprechend, also das ist auch eine Entwicklung. Da kommen immer wieder neue Talente nach. Auch die Jugendförderung wird ja nach und nach ausgebaut und verbessert. Und also ich glaube, da sollten wir uns nicht zu viel Sorgen machen, die Erwartungen nicht zu hoch hängen und aber auch durchaus mal anerkennen, dass es da schon viele gibt, die einfach ein gutes Niveau spielen können.
Ja. Genau, du hast Fabian Schmutzler schon angesprochen, mit 16 Jahren diesen WM-Zirkus mitzuerleben. Nun war er jetzt bei euch beim Darts-WM-Finale auch bei euch im Studio. Er musste früher gehen, aber das hat mit dem Alter zu tun. Aber ich weiß nicht, ob du die Gelegenheit hattest, mit ihm zu sprechen, wie er so diesen ganzen Zirkus wahrgenommen hat, was da so auf ihn reingeprasselt ist. Ich habe vorher gesehen, hier in Hessen zum Beispiel, dass die Hessenschau, das HR-Fernsehen, bei ihm zu Hause war und dann so eine kleine Homestory gedreht hat. Da war schon echt viel Trubel. Hast du so ein Gefühl dafür, was das so mit ihm gemacht hat in den Wochen so um Weihnachten, um den Jahreswechsel herum?
Also ich habe Fabian erstmal als wahnsinnig abgeklärten Typen kennengelernt. Ich meine, der ist 16 Jahre jung, ne? Und der hat geredet, also sowas von eloquent und ruhig und also sehr, 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 sehr viel reifer, als es vielleicht vermuten lässt mit 16 Jahren. Also ich glaube nicht, dass ich mit 16 nicht so geredet habe, aber wer weiß. Aber der, also der hat das schon ganz cool mitgenommen, auch sich nicht überwältigen lassen von all dem, was da kam. Der hat schon auch erzählt, klar, es ist, war eine wahnsinnig spannende Erfahrung für ihn und auch spannende Eindrücke einfach, auch die ganzen großen Namen zu sehen, auch die Leute, die dann an einem vorbeigehen und zu denen er dann aufgeschaut hat, aber ja, auch auf ihn kam viel zu, aber ich finde, er hat das echt cool weggesteckt und ist auch einer, der ja auch einfach sagt, ey, ich spiele jetzt die Q-School, ich spiele mein Ding weiter so, und der, glaube ich, aber auch nicht zurücksteckt, also ich meine, klar, der ist jung, aber der auch nicht zurücksteckt, wenn er jetzt mal auch Rückschläge erleben wird, weil so welche können ja auch kommen. Das ist auch immer so ein bisschen das, auch ein gutes Beispiel eigentlich. Mich haben ja dann auch viele gefragt, die irgendwie vor der WM mal ein, zwei Berichte gelesen haben. Mein Onkel zum Beispiel, der lebt in den USA und der ist dann zu Weihnachten immer hier und der hat mich dann auch gefragt, ja, da zur WM, da ist ja jetzt ein junger Deutscher dabei. Was kann der? Holt der was? So unter dem Motto. Und dann habe ich gesagt, ja, genau das ist der Fehler, der mal schnell gemacht wird. Da ist ein junger Deutscher so, da habe ich zwei, drei Berichte gelesen, das ist ein Riesentalent. Ja, natürlich ist er das, aber behutsam nach und nach erste Erfahrungen machen und genau, und auch Rückschläge auch mitnehmen, die helfen einem ja auch in der Entwicklung.
Ja, vor allem, wenn man das Spiel gesehen hat, 0-3 gegen Ryan Mikkel klingt so zerstörerisch, aber spielerisch waren die beide auf einem Niveau. Ich glaube, die spielen beide knapp unter 90 im Schnitt, was über diese Distanz auch ein eigentlich unfassbares Niveau ist, muss man auch einfach mal so sagen. Und ja, Mikkels Timing war dann halt einfach wirklich so gut, dass das Debüt hier von Schmutz leider nicht gelang. Wobei man, glaube ich, sagen muss, der Junge hat von Set zu Set immer mehr zeigen können und man hat ihm die Nervosität kaum angesehen. Wie auch im DAZN-Studio eigentlich, wirkt der Junge wirklich so abgeklärt, dass man wirklich denkt, ja, da kann man auf jeden Fall, denke ich mal, noch ein bisschen was von ihm erwarten, wenn man ihm einfach die Zeit lässt. Und das sage ich auch immer noch bei Max Hopp, ehrlich gesagt. Auch der ist noch 25, auch der hat jetzt wieder eine Schwächephase. Aber auch der wird davon profitieren, dass jetzt andere Namen in Deutschland im Vordergrund stehen, glaube ich. Der Druck liegt nicht mehr nur auf ihn. Er hat so viel für den deutschen Dartsport getan. Jahrelang die deutsche Nummer 1 gewesen, wie es ja auch immer in den Medien dargestellt wurde. Und jetzt ist er einer von vielen. Und das wird, glaube ich, auch in gewisser Weise ein großer Punkt für ihn sein, der ihn noch vielleicht ein bisschen lockerer aufspielen lässt.
Auch bei Max Hopp wurde ja auch der Fehler gemacht, nachdem auch viele gute Spieler auch auf der Tour immer wieder gesagt haben, auch Phil Taylor hat sich ja mal zu Max Hopp geäußert und gesagt, ey, der Max ist ein richtig guter. So, der kann einer werden, auch in Deutschland, der den Sport über Jahre lang prägt. Und der ist ein richtig guter, gar keine Frage. Der hat ein kleines Tief, aber genau das zählt zu einer Entwicklung auch hinzu. Und du sagst das völlig richtig, der ist ja auch noch jung. Also das Darts ist Mitte 20 überhaupt kein Alter. Das sehen wir ja, also Gary Anderson spielt oder auch Peter Wright, die spielen mit über 50 noch Top-Niveau, also oder das Beste, was es aktuell gibt auf der Welt. Also das ist, glaube ich, auch ein Entwicklungsschritt, den man nehmen muss, und man muss auch mal vielleicht diesen Schritt zurück machen, nicht aktiv, sondern der kommt dann einfach, aber um dann vielleicht wieder neu anzugreifen. Man darf nur den Glauben nicht verlieren.
Ich denke, das ist ein schönes Schlusswort, bevor wir dann nochmal auf das Ende der WM vielleicht schauen, auf die Tops und Flops. Das werden wir nach dieser zweiten Pause tun. Ich danke euch schon mal für diesen weiteren Teil und wir hören uns gleich.
On the Pitch, der Sportpodcast mit Benny und David.
Und da sind wir wieder zurück nach unserer kleinen Unterbrechung. Und wir reden jetzt über den Vorgang der Weltmeisterschaft. Was ist sonst noch passiert? Was waren für Spiele zu bestaunen? Und da fangen wir vielleicht bei zwei Namen an, die wir schon länger auf dem Circuit dabei haben, die einfach schon seit 20 Jahren eigentlich in Darts dominieren. Zum einen Gary Anderson, den man im Laufe dieses Jahres eigentlich kaum auf der Rechnung hatte, hat wieder wenig Turniere mitspielen können. Und das Niveau sein hohes Niveau kann er auch nicht mehr über das ganze Jahr ziehen, so viel muss man vielleicht auch sagen. Und ein James Wade, den man, glaube ich, auch wenn er noch nie diese Weltmeisterschaft gewonnen hat, immer auf der Rechnung haben muss, zumindest für ein Halbfinale oder vielleicht kommt er ja auch nochmal ins Finale. Gerade Gary Anderson aber, muss man auch wieder sagen, das ist ein Phänomen, wie er es jedes Jahr wieder schafft, pünktlich zur Weltmeisterschaft eigentlich on point zu sein, oder?
Ich finde, bei Gary Anderson ist es immer ganz spannend. Das ist ja, er ist ja einer, der immer felsenfest behauptet, dass er kaum trainieren würde und dass das alles einfach so jetzt so läuft. Ich kann mir vorstellen, wenn du dir irgendwann diesen Druck nicht mehr machst, den sich vielleicht junge Spieler, sollten sie nicht, aber kann ich auch irgendwo nachvollziehen, dass man das tut, diesen Druck, den man sich selbst macht, dass man den irgendwann ablegt im Alter, weil man abgeklärt ist, weil man schon Erfolge gefeiert hat, weil man schon Weltmeister geworden ist, weil man gesagt hat, so, ich muss hier niemandem mehr was beweisen. Klar, ich glaube, die ersten Runden zu überstehen ist für erweiterte Turnierfavoriten immer wichtig, einfach so fürs Gefühl, aber dann, glaube ich, können die, das ist, glaube ich, auch so ein Unterschied, dann kann man, glaube ich, nochmal ein bisschen befreiter aufspielen. Ich glaube, das ist auch so was man auch merkt. Also Gary Anderson ist ja von Spiel zu Spiel im Prinzip eigentlich stärker geworden wieder und das ist, oder zumindest gegen Ende des Turniers hat er sein Top-Niveau gezeigt. Und genau das ist so ein bisschen das, was so diese Top Guns, wenn man sie so nennen möchte, ausmacht, die auch ein Peter Wright zum Beispiel, auch ein James Wade, vielleicht nochmal ein bisschen was anderes, aber auch den, oder halt eben Gary Anderson, dass sie so, wenn sie merken, sie sind jetzt da im Turnier, sie haben so den Soll erreicht, weil beweisen, dass sie es können, müssen sie es eigentlich keine mehr so wirklich. Dann können sie befreit aufspielen und dann sind sie auch noch abgeklärter, noch cooler und ich glaube, das kann ich mir nicht vorstellen, dass man gar nicht trainiert, weil ein bisschen trainieren musst du einfach, das merkt man ja selbst auch, also das merkt ja jeder von uns, glaube ich, wenn wir uns mal ein bisschen an die Scheibe stellen und dann läuft es ja irgendwann besser. Ich hab bei der Finalübertragung ja auch kurz spielen dürfen, das war absolute Katastrophe, aber ich hatte vorher, über Weihnachten war ich auch zu Hause in Hamburg und so, ich hatte, glaube ich, seit 3 Wochen keinen einzigen Dart in der Hand gehabt und das waren meine ersten Darts, die ich geworfen habe, so, und da habe ich gar kein Gefühl gehabt und ich glaube, das brauchst du schon irgendwo, aber klar, wenn du so ein enormes Talent auch hast und so viele Jahre schon auf so einem Niveau gespielt hast, dann kommt das auch immer wieder zurück.
Auf der anderen Seite hatten wir mit James Wade so einen Alteingesessenen, der ja in einem nicht ganz überragenden Viertelfinale natürlich Mervyn King mit 5-0 da von der Platte fegt. Auf der anderen Seite hatten wir dann halt Michael Smith, der den zu dem Zeitpunkt amtierenden Weltmeister rausgehauen hat. Und dann dachte man sich auch so auf der einen Seite James Wade, okay, 5-0, das ist schon erstmal ein Machtwort, aber dann ein Michael Smith, der Gavin Price rausgeschmissen hat. War es da für dich schon klar, in welche Richtung das gehen kann? Oder hast du James Wade dann noch irgendwie zugetraut, dass er da was entgegensetzen kann?
James Wade ist ein total spannender Spieler, weil das ist noch nie diese Scoring-Maschine gewesen, wie es vielleicht ein Michael Smith eher schon ist oder auch ein Gary Anderson, ne, den wir auch eben gerade angesprochen haben. Also das sind welche, das merkt man ja auch, da fliegen die 180er am laufenden Band und die können auch den Gegner mal richtig outscoren, dass der gar nicht dazu kommt, auf Doppel zu werfen. James Wade ist irgendwie ein cooler Hund, einer, der so in den entscheidenden Momenten, manchmal wirkt das vielleicht auch ein bisschen arrogant für diejenigen, die ihn nicht so gut kennen oder noch nicht so oft gesehen haben, aber der ist einer, der ist in den entscheidenden Momenten, kann der immer da sein. So. Und dann, da kann man denken, oh, der ist heute aber nicht so gut drauf und plötzlich, weil er vielleicht auch die Körpersprache irgendwie so an den Tag legt und plötzlich ist er dann voll da, wenn es um die Doppel geht, ist immer noch einer derjenigen, glaube ich, die in diesen Klatschmomenten, in diesen entscheidenden Momenten eines Matches fast mit am besten ist auf der Tour. Deswegen war dem viel zuzutrauen. Und bei Michael Smith, das ist ja genau dieses, ist eine ganz andere Geschichte, aber Michael Smith war ja immer so ein bisschen die Frage, und die wir auch dann beantwortet bekommen haben, auf dramatische Art und Weise, aber ist immer so, was hat Wayne Mardell immer gesagt, can he go all the way oder irgendwie so? Also das war immer so die Frage, kann er jetzt auch mal den ganzen Weg gehen bei einem Major? Hat er noch nie einen Major gewonnen? Und da ist genau das Gegenteil. So, der ist in diesen entscheidenden Momenten eben häufig nicht da gewesen und hat in entscheidenden Momenten immer mal wieder verloren, auch gegen Peter Wright, auch große Finals verloren. Er hat, glaube ich, von diesen 6 oder jetzt mittlerweile 7 Major-Finals hat er, glaube ich, sogar 2 im Decider dann verloren, weil er dann im entscheidenden Moment mental auch nicht so ganz da war, aber so vom reinen Talent her habe ich schon geglaubt, wenn Michael Smith das, was er bislang, also bis dato dann gezeigt hat, bis zu diesem Halbfinale, das wieder liefert, dann glaube ich, war es mir auch relativ klar, dass er James Wade schlägt.
Ja, also Michael Smith, da war ich tatsächlich vor dem Turnier, ich glaube auch in unserer Vorschau mit Philipp Wolf zusammen, da war ich mir nicht ganz so sicher, ob der pünktlich zur WM wieder in Fahrt kommt. Klar, ich glaube, die Players Championship Finals waren ganz in Ordnung vor der WM, aber das Jahr über zeigte er eine noch schlechtere Körpersprache. Man sieht ihm ja sowieso von Anfang an sofort an, wenn er entweder mental nicht in der Lage ist, ein Spiel zu gewinnen, oder wenn er selbst merkt, in dem Spiel geht nichts. Das schreibt er dann auch relativ früh ab, mental, habe ich das Gefühl. Das sieht man ihm vom ersten Leck dann meistens auch an. Dann schmeißt er auch gerne mal ein paar Darts weg, was auch nicht für eine besonders mentale Stärke steht. Und grundsätzlich habe ich das Gefühl gehabt, dass man bei dieser Weltmeisterschaft einen anderen Michael Smith gesehen hat. Der wirkte abgeklärter, mit sich zufriedener und ja, ruhiger einfach. Man hat es ihm weniger angesehen. Er hat seine Gefühle ein bisschen mehr verstecken können und hat ja auch wirklich große Namen rausgenommen. Nicht nur zum einen natürlich den Weltmeister zuvor, zudem noch einen Mitfavoriten mit Johnny Clayton in unfassbaren Matches, muss man dazu ja noch sagen. Also am Ende muss ich, glaube ich, auch sagen, dieses Finale, so wie es war zwischen Peter Wright und Michael Smith, das war auch leistungstechnisch definitiv gerechtfertigt. Gerade von Seiten Smiths. Und was mich immer beim Darts sehr überzeugt, also auch die Besonderheit beim Darts, was du ab Viertelfinale gesehen hast, dass da zwei Generationen aufeinandertreffen, ist so dieser Aufprall zweier Generationen, den es sonst in keinem Sport gibt. Da spielt dann auch ein 50-Jähriger gegen den Anfang 20-Jährigen, gegen Calen Ritz, und beide geben sich es aber mal so richtig in diesem Viertelfinale zwischen Peter Wright und Calen Ritz. Ein Spieler, den man, glaube ich, auch in den nächsten Jahren definitiv auf dem Zettel haben sollte, oder?
Calen Ritz, meinst du?
Ja.
Ja, also der hat ja schon auf der Pro Tour gezeigt, dass er einer ist, der unfassbares Talent hat, reiht sich da, glaube ich, ein mit vielen, aber der hat ja schon Pro Tour Erfolge gefeiert, also da schon Titel gewonnen. Der hat dann immer mal wieder so Phasen gehabt, wo er vielleicht auf der ganz großen Bühne so kleine Downs hatte, wo er nicht ganz so stark gespielt hat. Aber das ist sicherlich einer, der in den kommenden Jahren, wenn er das Niveau halten kann, wovon ich auch ausgehe, sich auch in Richtung Top Ten spielen kann, also beziehungsweise auch, ja, vielleicht sogar noch weiter.
Nach den beiden Halbfinals, die dann doch so ausgegangen sind, wie man sich das vielleicht erwartet hat, hast du ja eben schon die Stärken von Michael Smith angesprochen und die Frage, ob er es eben diesmal bis zum Ende durchziehen kann oder eben nicht. Wie hast du denn diese Frage für dich beantworten können? Hast du dran geglaubt oder ich habe leider nicht mehr im Kopf, was du getippt hast bei eurer Übertragung, bevor es losging.
Ich hab auf Michael Smith getippt, weil ich mir eigentlich erhofft habe, dass er jetzt diesen Fluch mal besiegen kann, diesen Finalfluch mit sechs Major-Niederlagen in Folge. Das war ja auch am Ende dann das Ding. Peter Wright kannte das ja, ne? Der wusste das ja. Der hat, glaube ich, auch sechs Major-Niederlagen einstecken müssen, also Finalniederlagen, ehe er seinen ersten Titel gewonnen hat. Der wusste ganz genau, deswegen war es ja auch am Ende dann so emotional, der wusste ganz genau, wie Michael Smith sich mal wieder fühlen muss in dem Fall. Ja, es ist, die WM ist es, es gibt keinen Modus, der so lange dauert. Es gibt kein Spiel über das ganze Jahr hinweg, das so lange dauert, wie ein WM-Finale dauern kann, so sagen wir es mal so. Und das ist einfach ein enorm langer Modus, da musst du mental die ganze Zeit auf der Höhe sein. So. Und ich glaube, dass du, es gab ja auch diesen im Finale dann diesen zehnten Satz, ne, den viele als Knackpunkt gesehen haben, als ich muss gerade mal lügen, ich glaube, er hat mit 5-4 geführt, Michael Smith, und 2-0 in Lex vorne. Vielleicht fängt es da plötzlich, manchmal kann man das ja auch gar nicht so beeinflussen, fängt es da plötzlich im Kopf an zu rattern, wenn ich das Leck gewinne, dann bin ich so gut wie Weltmeister, dann habe ich es. Ja. So. Und wenn es da anfängt, das kann plötzlich ein Moment sein, die ganze Zeit fühlst du dich cool, fühlst dich entspannt, merkst, es läuft, auch vom Scoring, alles gut, alles passt, es gab nur so kleine Auf und Abs, aber das ist normal in so einem langen Match, und dann merkst du plötzlich, zack, jetzt ist es vielleicht gleich soweit, und ab dem Moment, glaube ich, hat es bei ihm ein bisschen gerattert. Und dann ganz anders bei Peter Wright, der einfach vielleicht auch ab dem Moment so gesagt hat, ey, ich muss hier auch keinem, klar, der will Weltmeister werden, brauchen wir nicht drüber diskutieren, aber vielleicht, ich muss hier auch keinem was beweisen. So, und der gesagt hat, jetzt, ich spiele jetzt einfach ganz locker mein Ding hier runter und dann gucken wir mal, wo wir rauskommen, so in dem Moment. Und dann fängt es plötzlich bei einem Peter Wright an, unfassbar gut zu funktionieren. Der hat ihm ja dann gar keine Chance mehr gelassen. Und das Ding am Ende auch aufgrund dieser Endphase auch dann verdient gewonnen. Also es war völlig in Ordnung, wie es dann am Ende ausgegangen ist. Genau, also ich hätte Smith sehr gegönnt, aber der verdiente Sieger, glaube ich, stand am Ende ganz oben.
Ja, da können wir uns drauf einigen. Ich glaube, Peter Wright war auch mit sich selbst schon im Halbfinale sehr zufrieden. Hat ja, glaube ich, auch nach dem Spiel gegen Gary Anderson schon gesagt, ich glaube, das war mein bestes Bühnenspiel aller Zeiten. Spielt er, glaube ich, auch über diese Distanz First to Six ein Average von, ich glaube, das waren 103, 104, was wirklich ein unfassbar hohes Niveau ist. Und ja, immerhin, kommen wir vielleicht nochmal kurz zum Finale, haben wir diesmal ein engeres Spiel gesehen. Ne? Das hat die letzten Jahre immer gefehlt. Ich erinnere mich da zum Beispiel, das erste deutliche Spiel war dann, glaube ich, Cross gegen Taylor. 7-2 ging das aus und danach hatten wir immer regelmäßig 7-3, glaube ich, wenn ich es noch richtig im Hinterkopf hatte. Und jetzt haben wir hier endlich mal ein 7-5 zu sehen gehabt. Man hat beim Stand von 5-5 natürlich auch ein Stück weit gehofft, dass es dann doch in diesen Decider geht. Oder ein Tiebreak im Finale ist natürlich das, worauf alle Fans hinfiebern. Du sagtest schon, letzten Endes gewann Peter Wright, glaube ich, 6 der letzten 7 Legs. Das heißt, beide letzte Sets gingen natürlich relativ deutlich an ihn. Und du hast diesen Knicks angesprochen beim Stand von 5-4. Ab dem Zeitpunkt ging es dann wirklich bergab. Und genau da hat dann Michael Smith leider wieder ja, diesen mentalen Knicks erleiden müssen, der ihn dann vielleicht immer noch ja, von der WM abgehalten hat. Aber wie ich schon vorhin sagte, so, er hat jetzt auch bei dieser Weltmeisterschaft den nächsten Schritt gemacht, glaube ich, auch mental. Jetzt kam dieser mentale Nackenschlag erst im Finale. Und ich denke, allein das reicht schon, um sich vielleicht im nächsten Jahr daran hochzuziehen, um dann vielleicht auch schon vor der Weltmeisterschaft endlich mal ein Major zu gewinnen. Ich glaube, da kann sich auch die ganze Darts-Gemeinde darauf verlassen, dass jeder es diesem Michael Smith gönnen würde, endlich diesen Major-Titel zu gewinnen.
Ich glaube, der wird auch kommen. Also wenn der das Niveau weiterspielt, Michael Smith ja. Ist ja immer einer gewesen, bei dem man gesagt hat, so der spielt voll aus dem Talent heraus, ne? Also das, der einfach ein unfassbares Talent hat, so, dem man auch manchmal nachgesagt hat, das ist ein bisschen dieses Adrian Lewis-Syndrom, könnte ein bisschen mehr trainieren, könnte sich ein bisschen mehr hinstellen und nochmal ein bisschen an sich feilen. Aber also der ist ja auch einer, der ich erinnere mich auch noch irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, was das genau war, aber der hat auch in irgendeiner Home-Übertragung zu Hause einfach so, also so einen Neuner geworfen. Da hast du ihm auch angesehen, ich glaube, sein Sohn ist da irgendwie um ihn rumgeturnt die ganze Zeit und der schmeißt da einfach, den stört da gar nichts und der schmeißt das einfach so ganz locker weg und lacht hinterher nur kurz in die Kamera. Und da merkst du schon, das ist, also Michael Smith ist einer, der wie gesagt, also bei den großen Turnieren hat er, glaube ich, immer noch mal so, wie gesagt, jetzt ist es schon bis ins Finale vorgedrungen und erst ganz spät gab es diesen mentalen Bruch. Aber genau, also ich bin mir fast sicher, dass der, wenn jetzt nicht irgendwas Besonderes passiert, dass der in naher Zukunft auch seine ersten Major-Erfolge feiern wird.
Ja, und außerdem ganz toll fand ich, also ich bin vielleicht noch nicht ganz so lange und vor allem auch nicht so tief in der Darts-Sache drin wie ihr beide, aber dieses Sportsmanship. Auf der einen Seite hast du Leute, Generationen, verschiedene Generationen, die da auf der Bühne stehen und dann einen ja, Gefühlszusammenbruch. Dann im Siegerinterview wird der Sieger auf den Verlierer aufmerksam und das hat mich so ein bisschen drin erinnert. Damals, ich habe mir das Video von Taylor und Quoss nochmal angeguckt, dass Quoss gar nicht sich getraut hat, alleine seinen WM-Pokal hochzuheben, weil er unbedingt wollte, dass Phil Taylor das bei seinem letzten Spiel nochmal so ein bisschen auch eine Hand dran halten darf und so. Und dieses Zusammenstehen innerhalb der Darts-Community, also da klar gibt es dann Ausnahmen bestätigen die Regel. Gervin Price ist auch einer, der mal ein bisschen auch über die Stränge schlägt, aber das gehört in dem emotionalen Sport dazu. Das hat mich echt überzeugt und fand ich sehr berührend, dass es nach dem WM-Finale eben noch diese Szenen gegeben hat.
Ich finde, das ist was den Dartsport eigentlich explizit ausmacht. Ich habe ja den Vergleich auch zum Fußball und will das da gar nicht so schmälern, aber Darts im Darts ist, steht die Community extrem nah zusammen. Also das merkt ihr wahrscheinlich selbst auch. Wir haben das ganz enorm gemerkt. Wir hatten gestern zum Beispiel nochmal so ein, mit ein bisschen Abstand, nochmal so ein Call, wo wir auch mit Elmar unter anderem und so den Verantwortlichen nochmal ein bisschen über die WM gesprochen haben und haben auch gesagt, wir haben jetzt auch ein neues Tool benutzt, wo wir Social Media Bilder eingebunden haben und so und haben auch einfach gemerkt, die Community hat richtig Spaß und die interagiert total gerne. Und also es gibt, wenn ich das mit Fußball vergleiche, sind das zwei andere Welten. Ich habe im Dart so gut wie noch nie, und das muss man sagen, klar, Elmar ist die absolute Nummer eins in Deutschland, der hat so viel getan für den Dartsport und das ist auch immer wichtig, wenn die Leute immer so sagen, ja, wann übernimmst du mal für Elmar oder so, dann sage ich immer, um Gottes Willen, das möchte ich gar nicht, weil ich höre dem total gern zu und ich bin total froh, ich mache ja auch Fußball viel, wenn ich so diese Rolle einnehmen darf, dass ich ihn ab und zu mal vertreten darf. Und klar gab es sicherlich am Anfang auch mal Fragen, ja, wo ist denn jetzt Elmar, wer ist denn das da gerade und so, aber die Resonanz ist so positiv generell, also gar nicht nur auf jetzt meine Person bezogen, sondern einfach generell in der Darts-Welt, und ich glaube, das zieht sich einfach von der Bühne über die Fans im Event-Hall dann bis ins Netz durch, auch wenn es natürlich auch immer wieder mal Negativbeispiele gibt, klar, da gibt es immer wieder mal ausgebuhte Spiele, das haben wir jetzt ja auch mitbekommen, lag vielleicht auch ein bisschen daran, dass einfach viele nur oder hauptsächlich nur Engländer da waren, kaum internationales Publikum und so, und natürlich auch manche Spieler wie Gervin Price auch mal polarisieren und so, aber grundsätzlich ist die Darts-Community sehr, sehr stark. Und nur ein Beispiel vielleicht noch, auch Glenn Durrant, der jetzt ja schon länger eine sehr, sehr schwierige Phase durchmacht, der auch gesagt hat, er bekommt ganz, ganz viel Unterstützung in den sozialen Netzen und ganz viel Zuspruch. Und ich glaube, das ist was, was den Dartsport vielleicht in der Hinsicht, ich kann es schwer vergleichen mit vielen anderen Sportarten, aber mit am stärksten macht.
Ja, und gerade im Vergleich mit Fußball ist, glaube ich, der Riesenvorteil von Darts auch, genau, also dieses Zusammenstehen, das existiert ja auch nur dadurch, dass es nicht diese Blockbildung durch Vereine zum Beispiel gibt, sondern die Fans haben Bock, ein geiles Spiel zu sehen von beiden Seiten. Die wollen diesen Decider sehen zum Beispiel. Die wollen nicht, dass es jetzt, auch wenn man vielleicht dann ein paar Sympathien für einen der Spieler hegt, die wollen nicht, dass dieses Spiel 5-0 für den ausgeht. Man will ein Spiel sehen, bei dem beide Seiten wirklich komplett abliefern und auf diesem maximalen Niveau zeigen, was sie drauf haben. Und ich glaube, das ist auch ein Riesenvorteil von diesem Dartsport, weil es auch sowas Integrierendes hat vielleicht, was im Fußball nicht immer der Fall ist zum Beispiel. Ne?
Ja, beim Fußball habe ich manchmal so aus der Fernsicht manchmal gesagt, wenn es dann auch Freunde gibt, die sagen irgendwie, ich habe keinen Verein, ich bin irgendwie Freund des schönen Fußballs und ich gucke mir irgendwie, dann denke ich immer, oh, langweilig. Aber im Prinzip ist es genau das, was Darts wiederum ausmacht. Und zum Beispiel, du darfst ja gar keine, das ist auch mal so die Frage, die dann auch mal schnell kommt, du darfst ja gar keine Fußballtrikots zum Beispiel oder Fan-Utensilien tragen von Vereinen. Weil die das da vermeiden wollen. Klar, dass es da natürlich auch Ärger gibt, aber das zeigt ja eigentlich auch nur, dass es das halt beispielsweise im Fußball oder sicherlich auch in anderen Sportarten, das will ich jetzt so gar nicht sagen, aber gibt. Und beim Darts ist es klar, du hast die Barney Army in Rotterdam, die hinter Raymond van Barneveld steht, natürlich. Und bei deutschen Turnieren stehen die Fans häufig hinter den deutschen Spielern. Das ist ja völlig normal. Und das haben wir ja mit Nepali jetzt auch gemerkt, dass die englischen Fans halt auch häufig hinter den Engländern standen, wenn dann Engländer gegen einen Waliser gespielt hat oder so. Das ist ja irgendwo auch klar. So. Aber trotzdem ist es einfach, dass der Großteil einfach die Leistung honoriert und weniger drauf guckt jetzt, da ist jetzt irgendwie der Unsympathischere aus persönlicher Sicht, der da jetzt gewonnen hat.
Gerade auch deswegen fände ich es den falschen Anreiz jetzt irgendwie, ich glaube, es war auch Gervin Price, der gefordert hat, die WM jetzt in Wales auszutragen. Ich habe auch bei den Übertragungen mitbekommen, dass zum Beispiel im Eddie Pelly eigentlich theoretisch dieser mittlere, riesige Raum auch noch zur Verfügung stehen würde. Also wenn man wollte, könnte man die WM deutlich weiter aufblasen. Das macht die PDC, aber soweit ich das mitbekommen habe, bewusst nicht. Und ich finde auch gerade, weil eben Darts diese besondere Atmosphäre hat, wäre das jetzt schwachsinnig, dass ja, aus dem inzwischen Herz der Darts-WM rauszuziehen, oder? Was hältst du von dieser Debatte?
Ja, also klar, ich habe es ja gerade angesprochen, wenn jetzt bei der Premier League in Rotterdam beispielsweise irgendwie 12.000 in orange getauchte Fans da Barney Army singen und Raymond van Barneveld auf die Bühne kommen zu Eye of the Tiger, dann hat man auch Gänsehaut, klar, aber dann auch wieder aus anderen Gesichtspunkten und das macht dann ja wiederum auch das aus, also dass man dann dort spielt und ich finde es auch cool, jetzt, wenn man auch probiert oder es ja auch möglich ist, dass auch in größeren Hallen Events gespielt werden und so, das finde ich alles gut und das führt auch in die richtige Richtung. Aber gerade bei der Weltmeisterschaft, die ja auch einfach so einen traditionellen Aspekt hat, finde ich persönlich, das ist einfach, gehört einfach dazu, dass in der West Hall des Alexandra Palace gespielt wird. So, es gibt die, wie du angesprochen hast, gibt die Greater Hall, glaube ich, heißt sie, also die größere Möglichkeit, mit mehr Fans zu spielen, aber die PDC sagt da auch ganz bewusst, das würden sie auch, glaube ich, verkaufen können an Tickets, gar keine Frage, aber ich glaube, sie sagen auch einfach ganz bewusst so, die Stimmung, die wir da haben, die hat so einen ganz eigenen Charakter, dass wir das auch daran festhalten und dann eher übers Jahr hinweg vielleicht mal was verändern, vielleicht nochmal ein Turnier an andere Orte geben, auch sich jetzt haben wir ja auch den Turnierkalender für 2022 vielleicht schon gesehen, der ist ja auch schon raus, dass man da auch weiß, da gibt's wieder viele Turniere auch in Europa, in anderen Hallen, die sich vielleicht auch mal teils verändern, wo dann mehr Leute rein können. Von daher, ich glaube, da sieht man dann eher den Ansatz, als zu sagen, wir verändern jetzt großartig bei der WM was.
Ja, genau, das sehe ich relativ ähnlich. Und ich glaube auch, dass diese Nachricht, die ja, glaube ich, Gavin Price in seiner Insta-Story hatte, mit, wann kommt die WM in Wales, dass das auch aus den Emotionen hinauskam, als er das Spiel gegen Michael Smith verloren hatte, wo auch wieder Pfiffe kamen, was ja bei ihm eigentlich mittlerweile an der Tagesordnung liegt. Wobei er da ja auch schon bei Spielen zuvor gesagt hat, dass das ihn eher pusht. Also so ein bisschen widersprüchlich ist dieser Charakter hin und wieder dann auch doch. Aber grundsätzlich, die Circus Tavern vor dem Alexandra Palace war ja auch ein traditionsreicher Ort. Und so schnell hat ja auch der Alexandra Palace so diesen Kultstatus erreichen können. Deswegen bin ich mir auch eigentlich ziemlich sicher, dass selbst wenn es irgendwann in die Great Hall geht, auch das so akzeptiert sein wird und so etabliert sein wird, wie jetzt zum Beispiel diese eher kleinere Halle. Aber ich glaube, das ist erstmal Zukunftsmusik.
Gut. Ja. Davon gehe ich auch aus, dass das erstmal so bleiben wird. Aber Veränderungen, ich glaube, das merkt man selbst, brauchen auch immer eine Zeit, um sich dran zu gewöhnen.
Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Nicht ohne Grund, so genau. Ja, dann denke ich mal, vielen Dank von unserer Seite, dass es heute geklappt hat. Noch einen schönen Gruß an Philipp Wolf, der, glaube ich, nicht nur uns, sondern auch dir so ein bisschen das Leben leicht gemacht hat während der WM mit seinen atemberaubenden Statistiken. Ich denke mal, den hast du auch ab und zu mal einen Blick drauf geworfen, was Philipp so alles tweetet, ne?
Ja, also da gilt natürlich ein ganz besonderer Dank, habe ich auch schon in den sozialen Medien losgeworden, bin ich auch schon losgeworden. Also es ist ja immer so, es gibt zum Beispiel auch Christopher Kempf, ein Statistiker auch der PDC, der auch mit Philipp zusammenarbeitet, der Elmar zum Beispiel vor der WM viel zur Verfügung gestellt hat. Wir bekommen immer von der PDC, von Dave Allen, dem quasi Pressechef der PDC, jeden Turniertag Statistiken zugesendet. Also das kriegen wir, aber einfach auch persönlich. Ich hatte ja auch nochmal im Finale nochmal ein bisschen anderen Job als sonst, wo ich mich mehr um Statistiken, um Zahlen gekümmert habe. Und da gilt ein Riesendank einfach an Philipp, den ich irgendwann mal kontaktiert hatte, weil ich seine Statistiken super finde. Das macht ja auch den Darts auch, macht Darts ja auch irgendwo ein bisschen aus. Das ist halt ein Zahlenspiel und da gibt's ja mittlerweile wahnsinnige Statistiken, die auch irgendwie Spaß machen. Da kann man sich richtig drin verlieren. Genau, und dann habe ich Philipps Tweets auch immer gerne gelesen und ihn irgendwann mal kontaktiert und hat uns gerne unterstützt und mich beim Finale ganz besonders. Von daher gilt natürlich ein großer Dank auch an ihn.
Ja, definitiv. Also da auch nochmal ein großes Lob und danke dir, Philipp, auch nochmal, dass du bei uns so ein bisschen während der WM geholfen hast. Und genau, ja, definitiv die Darts-Community auf Twitter, die wächst auch stetig an und bietet da auch reichliche Informationen von Statistiken bis ja, bestimmten Fakten, die man vielleicht so noch gar nicht gehört hat, gerade auch für Leute, die noch so sich ihren Weg in die Darts-Welt bahnen wollen. Und ich denke, Ja, damit war das die Sonderfolge nach unserer Weltmeisterschaft. Ich danke dir nochmal, Tom. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Sehr gerne.
Und dann hören wir uns nächsten Montag wieder. Ihr wisst, wo ihr uns findet. Ich glaube, das muss ich jetzt nicht nochmal hier erwähnen. Und damit bis Montag und ciao.
Tschüss.
Vielen Dank. Ciao.
On the Pitch. Der Sportpodcast mit Benny und David.